langen Lebens Allah. Tod und Amal. Wir hoffen, lange zu leben. Ha? Alles, was Allah spricht im Koran, ist noch Zeit. Warum soll ich heute beten? Warum soll ich heute Muslim werden? Warum soll ich fasten? Warum soll ich heute Hajj machen? Ich bin noch zu jung, mashallah. Ich bin noch stark. Ich kann jegliche Art von Sünde begehen. Warum? Wieso? Weshalb? Und wie viele junge Menschen? Wie viele Neugeborene? Die Eltern freuen sich über diese Geburt. Am nächsten Tag haben sie mit eigener Hand begraben. Wie viele? Ich habe selber sowas oft erlebt. Brüder, er freut sich über seinen Sohn und bereitet sich, mashallah, um diese Aqiqa zu machen. Dieses Fest im Islam zu machen, zu schlachten für ihn, Brüder einzuladen, mashallah, und Essen auszugeben. Das ist Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am nächsten Tag muss er ihn beerdigen. Denn der Engel des Todes hat einen Auftrag von Allah bekommen, subhanahu wa ta'ala. Und dieser Auftrag ist unabhängig vom Alter. Wie viele neu Verheiratete. In die gleiche Nacht, wie sie geheiratet haben, in die gleiche Nacht sind sie beide im Grab durch einen Unfall. Oft sehen wir das in Nachrichten. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu diese Medien erschaffen hat. Denn der Muslim muss auch diese Medien, von diesen Medien profitieren, nur das Gute davon profitieren. Du guckst eine Nachricht an, warum guckst du nach, wenn du hörst Katastrophe da und Katastrophe da? Das sind Zeichen für dich, du musst eine Lehre daraus ziehen. Der Tod kennt keine Zeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Zeit des Todes für uns, unsere Frist ist in Verborgenheit geblieben. Keiner weiß es. Warum? Damit jeder in Bereitschaft steht, falls der Tod ihn überrascht. Plötzlich. Deswegen der Muslim, wie ein Shaykh al-Balkhi sagt, ein Tabi'i, hat gesagt, O Sohn Adam, bereite dich für den Tod vor. Bereite dich für den Tod vor. Bevor der Tod dich überrascht, dann wirst du laut rufen, Rabbirji'un. Rabbi, sende mich zurück. Lass mich zurückkehren, ist die Zeit. Was will er? Was will er? Was hat er vor? Warum will er zurück? Um arbeiten zu gehen? Um Geld zu sparen? Um seinen Bauch zu füllen? Um seinen Muskel zu trainieren? Um sich um seine Haare, schöne Haare zu machen, wie viele heute, deren einzige Sorge ist sein Haar, wie lange und wie kurz sie sind. Um Karriere zu machen, Allah al-Azim, sein einziger Wunsch, Allah anzubeten bis zum Toten. Kann sein, nachdem er die Wahrheit gesehen hat, er ist bereit, im Sujud sich niederzuwerfen vor Allah, bis er stirbt. Weil er die Wahrheit gesehen hat. Weil er gesehen hat, was ihm erwartet. Man muss sich für den Tod vorbereiten. Bevor es zu spät ist. Eine Eigenschaft, die Allah liebt, ist kurze Lebenserwartung. Kurze Lebenserwartung. Denn unsere Seele, liebe Brüder, wissen, sie ist in Hand von Allah. Ich erinnere mich an einen Tabi'i, subhanallah, besucht einen Bruder im Islam und klopft, dann kommt die Jariya raus, die Sklaven quasi, die da arbeitet, kommt raus und sagt ihr, wer ist denn? Sagt ihr, ich bin Fulan ibn Fulan. Hat seinen Namen genannt, ich habe leider den Namen vergessen. Und er hat zu ihm gesagt, gefragt, wo ist der, mein Bruder im Islam, wo ist der? Dann die Frau sagt, subhanallah, der ist rausgegangen. Dann fragt er, wann kommt er zurück? Dann hat sie gesagt, subhanallah. Das ist eine fromme Frau. Sagt, subhanallah. Wie kann derjenige wissen, wann er zurückkommt, dessen Seele in Hand von Allah ist? Wie viele von uns, wenn wir sagen, morgen früh geht es zur Arbeit oder zum Scheich, ich komme gleich wieder. Was ist, wenn du nicht mehr wieder zurückkommst? Und ohne Inshallah zu sagen, dann Wallahi al-Azim, wenn du rausgehst, kann sein, dass der Tod dich überrascht draußen, die armen Kinder und die arme Frau. Und du bist nicht bereit zu sterben. Du hast Schulden. Nicht finanzielle Schulden, sondern hast Schulden bei den Dienern Allahs, bei den Muslimen, die du wehgetan hast, über sie du gelästet hast. Das sind Schulden, Yawm al-Qiyamah. Du bezahlst Yawm al-Qiyamah nicht mit Geld, sondern die einzige Währung, die gilt Yawm al-Qiyamah, sind die guten und die schlechten Taten. Und Yawm al-Qiyamah, du wirst betteln um eine einzige gute Tat. Und alle, die du geliebt hast im Dunya, wegen sie du auch Allah vernachlässigt hast mit seinem Glauben, subhanahu wa ta'ala, sie werden dich im Stich lassen. Wir können dir nicht helfen. Deine Frau, die du über alles liebst, mein Schatz, ich liebe dich, und Karten schreibst du ihr, und Briefe, mashallah, und Geschenke, und wenn sie weint, weinst du mit, und wenn sie trauert, traust du mit. Und weißt Allah, manche Leute sind und sagt, ja, man ist über beide Ohren verliebt, man ertrinkt in der Liebe, und das ist alles Lüge, wal'iyadu billah, denn die wahre Liebe ist im Jannah, mashallah. Weißt du, so viel Theaterstück, mashallah. Und du hast wegen ihr, a'udhu billah, die Gebete vernachlässigt, weil sie traurig, weil sie ist ihr einsam. Und deswegen sagt, wenn die dich so komisch guckt, so traurig wird, ist vorbei, die Gebete sind vergessen. Ich bete jetzt zu Hause, warum? Allah ist barmherzig, nur wegen deiner Frau. Und die Kinder genauso. Und dein Job und deine Arbeit. Yawm al-Qiyamah gehst du und sagt, Ikrama radiyallahu ibn Abi Jahl sagt, der Mann wird zu seiner Frau hingehen. Seine Wagen, wenn seine Waagschale wird gestellt, seine guten, schlechten Taten werden gewogen. Er braucht jetzt nur eine einzige gute Tat, um gerettet zu werden. Eine einzige. Vielleicht ist sie diese Tat gewesen, an dem du Asr-Gebet verpasst hast. Oder Fajr-Gebet verpasst, wo du vom Fußballspiel im Fernsehen, vom Fernsehen guckst, der Fußballspieler. Vielleicht ist das die Zita, die dich gerettet hätte. Vielleicht ein Lächeln im Gesicht von deinem Bruder hätte dich gerettet. Denn man darf nichts von guten Taten ignorieren im Islam oder verachten. Profitiere für deine Jugend. Dann gehst du mit deiner Frau und sagst, Schatz, weißt du noch, was ich gemacht habe? Weißt du noch, ich war gut doch zu dir, ich habe dich geliebt, ich habe dir Kühlschrank gebracht, ich habe dir alles gebracht, ich habe dir alles mögliche Herd gebracht. Ich habe Schulden wegen dir gemacht, Allah yadik, und alles mögliche, und fängt an, ihr Herz weiß zu kriegen. Was will er denn? Er sagt, ja, ich weiß, du warst ein guter Mann. Ich brauche, mein Schatz, noch eine gute Tat, damit ich gerettet werde vor dem, was ich hier sehe. Er sagt, ich liebe dich, das stimmt, du warst nett, aber ich kann dir nicht helfen, denn ich habe genauso Angst wie du. Ich habe genauso Angst wie du vor dem, was du selber siehst. Denn dein Sohn kann dir nicht mehr helfen. Deine Mutter kann dir nicht mehr helfen. Dein Vater kann dir nicht mehr helfen. Niemand kann dir helfen, Yawm al-Qiyamah. Außer das, was du heute vorbereitet hast, das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla fi ula. Also ich wiederhole den Hadith ibn Umar radiyallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, euer Aufenthalt in Dunya ist von der Länge vergleichbar mit der Länge zwischen Asr und dem Sonnenuntergang, im Gegensatz zur Länge des Aufenthalts der vergangenen Völker. Es ist ein Hadith, besteht im Sahih Bukhari. Das Alter der Umma wird ein Ende haben. Es wird nicht ewig andauern, sondern es ist die letzte Episode vom Alter des diesseitigen Lebens, die mit der Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begonnen hat. Al-Kama al-Khida'i überlieferte, dass ein Mann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, hat der Islam ein Ende? Wird der Islam ein Ende haben? Darauf antwortete er ihm, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, mit Ja. Also mit Ja hat er gesagt, das heißt, es wird ein Ende haben. Der Islam wird irgendwann mal aufhören. Es wird ein Ende haben. Diese Umma wird auch ein Ende haben. Denn alles hat ein Ende. Das ist ein Hadith Sahih, überliefert von Imam Ahmed. Al-Qurtubi sagte in seinem Buch Al-Tadhkira, dass mit der Überlieferung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, meine Herabsendung und das Eintreffen der Stunde ist so nah einander wie die zwei, er meint also die Annäherung des Eintreffen der Stunde gemeint ist. Die Annäherung der Stunde. So viel ist übrig geblieben. Das heißt, sie sind knapp beieinander. Es hat ein anderer gesagt, sie konnte mir beinahe zuvor kommen. Die Stunde wäre beinahe Rasulullah zuvor gekommen. Al-Hafidh ibn Hajar berichtete, dass Al-Dhahaq gesagt hat, ihr erstes Zeichen ist die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Weisheit, die hinter dem Erwähnen der Vorzeichen steckt, ist die Unachtsamen zu wecken und sie anzuspornen für die Reue und damit sie sich für die Stunde vorbereiten. Das steht im Buch Fath al-Bari in Bab al-Riqaq. Das war das erste Zeichen der Stunde, der Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Zeichen ist die Spaltung des Mondes. Die Spaltung des Mondes. Allah sagt, اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. Im Koran steht, ungefähr Übersetzung, näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Sura 54, Vers 1. Ibn Kathir sagte, dass alle Gelehrten sich darüber einig sind, dass dieses Ereignis in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschehen ist und dass dies eine der blendendsten Wunder war. Die Spaltung des Mondes wurde von Imam Ahmad, Muslim, Bukhari und viele Gelehrten erwähnt und siehe Quran Tafsir von Ibn Kathir, die Surah Al-Qamar. Die Qurayshiten baten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ihnen ein Wunder zu zeigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte mit seinem Finger auf den Mond, der sich daraufhin sofort in zwei Hälften spaltete, sodass sie den Berg Hira dazwischen sehen konnten. Ich wiederhole nochmal. Die Qurayshiten, Quraysh, baten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ihnen ein Wunder zu zeigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte mit seinem Finger auf den Mond, der sich daraufhin sofort in zwei Hälften spaltete, sodass sie den Berg Hira dazwischen sehen konnten. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, sagte daraufhin, bezeugt jetzt, also glaubt jetzt, nachdem ihr den Zeichen gesehen habt. Aber sie entgegneten ihm, Muhammad hat uns verzaubert. Andere sagten, fragt diejenigen, die von der Reise kommen. Als man sie fragte, ob sie es auch gesehen hatten, antworteten diese mit ja, wir haben das gesehen, was ihr gesehen habt. Daraufhin sagten sie, Ada Allah, es ist eine fortdauernde Zauberei, womit Muhammad unsere Augen verzaubert hat. Allah spricht im Koran, denn nicht die Blicke sind blind, sondern blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind. Wie die Weisheit von Ibn al-Jawzi ungefähr, Rabbi Sultan sagt, sagt viele Menschen, wenn sie vor einer großen Zeichnung stehen, eine schöne Zeichnung mit vielen Farben, die ein Mensch gemacht hat, ein Zeichner gezeichnet hat. Die stehen vor diesen Zeichnungen und gucken erstaunt. Und sie sind erstaunt über die Kraft und die Macht des Zeichners. Sag aber Subhanallah, du gehst mitten in der Macht des Schöpfers, Subhanahu wa ta'ala. Überall sind Zeichen von Allah, den Allmächtigen Jalla fi'ula, den Erhabenen, Subhanahu wa ta'ala. Aber du erstaunst nicht über seine Macht, über seine Kraft, Subhanahu wa ta'ala. Dann hat ein schönes Wort einen Satz gesagt, sagt, wenigstens wenn du ihn darin nicht erkennst, an seine Zeichen nicht erkennst, dann erkenne ihn wenigstens daran, dass er dich blind gemacht hat, obwohl du singst. Dass er dich blind gemacht hat, obwohl du sehen kannst. Denn die Herzen, wenn sie blind sind, erkennen nie die Wahrheit. Die Herzen werden nie die Wahrheit erkennen, solange sie nicht aufmerksam sind. Denn Allah spricht im Koran zu den lebendigen Herzen, zu den Mu'minin. Das sind die, die lebendige Herzen haben. Das sind die, die, wenn Allah spricht, deren Herzen regen sich, deren Iman vermehrt sich, Alhamdulillah. Und sie fürchten mehr Allah. Und sie glauben noch mehr an Allah. Sie sind noch mehr überzeugt von der Wahrheit, alles vorher, bifadlillah, Subhanahu wa ta'ala. Ein Mann namens David, sein Name geändert, hieß David Musa Biskow, glaube ich, ist ein Minister gewesen damals in England, in Großbritannien. Dieser Mann, Subhanallah, er ist jetzt der Präsident der islamischen Partei in Großbritannien, berichtet über den Grund, aus welchem er konvertiert. Er sagte, ich habe zwei Versionen von dieser Geschichte gelesen, er hat einmal den Koran gelesen, ja, und hat Subhanallah die Sura Al-Qamar gelesen. Ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala spricht, näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Dann hat er geguckt und gesagt, was ist das für ein Quatsch? Dann hat er den Koran zugemacht und zur Seite geworfen. In gleicher Nacht antwortet Allah auf seine Sache. Er macht den Fernseher auf und jetzt erzählt er selber, sagt subhanallah, ich sah mir eine Diskussion zwischen drei amerikanischen Astronauten und einigen britischen Wissenschaftlern im Fernsehen an. Die britischen Wissenschaftler fragten die Astronauten, die Amerikaner, wie viele Milliarden sie ausgegeben hatten, um zum Mond zu kommen, was sie von dort mitgebracht hatten. Einer sagte etwas spöttisch, also macht sich lustig über sie, Steine haben sie gebracht. Und stellte dann die Frage, ob diese Steine denn die Milliarden wert wären, ob diese Steine Milliarden wert wären, was sie ausgegeben hatten. Aus Angst, sich selber im Fernsehen zu blamieren, gaben sie zur Antwort, dass dies nicht der Grund gewesen sei, warum sie auf dem Mond waren. Sondern dass sie sich über ein Ereignis, welches sie erstaunt hatte, Gewissheit verschaffen wollten. Weiter berichteten sie, dass sie herausgefunden hatten, die Amerikaner, die den Islam sehr lieben, dass sie herausgefunden hatten, dass der Mond schon mal gespalten war. Milliarden haben sie dafür ausgegeben. Sie hatten nur den Koran aufzumachen, brauchen, fertig. Aber Allah subhanahu wa ta'ala benutzt die Ungläubigen selber, um seine Wahrheit zu bestätigen, Jalla fi'ula. Die sagen, also weiter berichteten sie, dass sie herausgefunden hatten, dass der Mond schon mal gespalten war, sodass die zwei Hälften weit voneinander entfernt waren. Anschließend hatten sich diese zwei Hälften wieder vereinigt. Der Beweis für diese Erkenntnis sei, dass die Bergketten, die miteinander vereint waren, sich nach der Wiedervereinigung des Mondes verschoben hatten. Das Resultat dieser Verschiebung war, dass sich die eine Hälfte des Berges mit der anderen Hälfte eines anderen Berges vereint hatte. Dies geschah mit allen Bergen, die sich auf der Trennungslinie des Mondes befanden. Weiter hatten sich einige Bergspitzen auf den restlichen Mond voneinander entfernt. So hatten sich diese Astronauten, die an Allah nicht glauben, von dem Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überzeugt. Das ist ein wissenschaftlicher Beweis, der den Koran bestätigt. Diese Beweise bestätigen die Wahrheit, dass dieser Koran ist die Wahrheit und subhanallah, Menschen, die den Islam bekämpfen, Menschen, die sich bemühen, um den Islam zu vernichten, ja, mit eigener Hand Allah subhanahu zeigt seine Macht, dass sie selber bestätigen diese Wahrheit, so dass andere Amerikaner Muslime werden. Allah Qadir Jalla fi Ula. Das ist der zweite Zeichen im Islam. Zeichen des jüngsten Tages, die Spaltung des Mondes. Zeichen Nummer 3. Der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auf ibn Malik radiyallahu anhu überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zähle 6 vor dem Eintreffen der Stunde, also 6 Zeichen, vor dem Eintreffen der Stunde, mein Tod, dann die Einnahme der heiligen Stadt Al-Quds. Das ist ein Teil von einem Sahih Hadith, überliefert in Sahih Bukhari. Der Tod des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Zeichen der Stunde. Sein Tod war das schlimmste Unglück, der die Ummah getroffen hat. Die Welt schien in der Zeit voller Finsternisse für die Sahaba radiyallahu anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu sagte, an dem Tag, an dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Medina betrat, leuchtete alles in Medina. Und als er starb, verdunkelte sich alles. Als er sallallahu alaihi wasallam Medina betrat, brachte er das Licht der Rechtleitung, die Rettung, die Wahrheit, die Reinheit, die Glückseligkeit und alles an Glauben und Wissen, was ihnen nutzen wird im Diesseits und im Jenseits, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala mit sich. Sagt, nach seinem Tod sallallahu alaihi wasallam ist die ganze Medina in Trauer und Tränen ausgebrochen. Sogar dass Bilal radiyallahu anhu noch nicht mal den Adhan, das Gebetsruf vollenden konnte. Sayyidina Umar hat sein Schwert rausgeholt. Er sagt, derjenige, der behauptet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben, ich werde seinen Kopf schlagen mit meinem Schwert. Es war ein Schock für die Sahaba. Ein Schock. Manche haben nicht geglaubt. Einer vom Ansar hat gesagt, Ya Rabb, O Allah, mach mich blind, Ya Allah, damit ich niemand mehr sehen kann nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurz danach ist er blind geworden. So sehr haben sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geliebt. Sayyidina Ali an diesem Tag konnte nicht reden und konnte sich nicht bewegen. Die Sahaba waren geschockt. Das ist das schlimmste Unglück, der diese Ummah erlitten hat. Der Verlust des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er sallallahu Medina betrat, brachte er das Licht der Rechtleitung, die Rettung, die Wahrheit, die Reinheit, die Glückseligkeit und alles an Glauben und Wissen, was ihnen nutzen wird im Diesseits und im Jenseits mit sich. Nach seinem Tod sallallahu ist die ganze Medina in Trauer und Tränen ausgebrochen. Manche haben Allah gebeten, sie blind zu machen, damit sie niemand mehr sehen können nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu dem Zeitpunkt, an dem er starb, hörte die Offenbarung auf. Al-Qurtubi sagte, dies war der erste Unglück für die Muslime. Kurz danach begann das Böse zuzunehmen und das Gute begann abzunehmen und viele Araber fielen vom Glauben ab. Wal-Iyadu Billah. Das war der dritte Zeichen des jüngsten Tages, der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zeichen Nummer 4 ist die Einnahme von Al-Quds in Jerusalem. Al-Quds, wir kennen viele Al-Quds. Auf ibn Malik überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zähle 6 vor dem Eintreffen der Stunde, mein Tod, dann die Einnahme der heiligen Stadt Al-Quds. Dies ist nur ein Teil der Überlieferung. In Sahih Bukhari überliefert auch von Imam Ahmad und Tabarani. Al-Quds befindet sich in Palästina, in Scham. Dies ist der Ausgangsort der nächtlichen Himmelsreise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra und Al-Mi'raj, kennt ihr alle. Es ist die erste der beiden Qiblas, Gebetsrichtungen. Dort steht die dritte heilige Moschee nach Mekka und Medina. Al-Quds wurde von den arabischen Al-Kan'aniyun, nennt man sie, vor 5000 Jahren gegründet. Und sie nannten sie nicht Jerusalem, wie sie heute nennen, sondern Jerusalem. Im Taurat steht, im Tora steht, sie wird genannt Urshalim, wird sie genannt. Die zwei Namen, Urshalim oder Al-Quds, sind keine hebräischen Namen. Das hat mit den Juden überhaupt nichts zu tun. Sondern die haben, also das hat einen kananischen Ursprung. Das sind Al-Kanan, das ist ein arabisches Volk gewesen. Die heilige Stadt Al-Quds wurde nach einem Friedensabmachung, ohne Kampf, von Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu eingenommen. Nachdem die Römer, die Kreuzzügigen, Abu Ubaidah radiyallahu ibn al-Jarrah, um ein Friedensabmachung gebeten haben und sich bereit erklärt haben, die Tribut, also Al-Jizya, an die Muslimin zu zahlen. Die Römer hatten aber eine einzige Bedingung. Nur Umar ibn al-Khattab, die nennen ihn Al-Faruq. Al-Faruq, der Fürst, aber es hat auch eine andere Bedeutung. Al-Faruq bedeutet, der die Wahrheit von der Lüge unterscheidende, persönlich die Schlüssel von Al-Quds übernimmt. Niemand darf die Schlüssel nehmen außer Umar. Warum? Wie es in deren Schriften steht. In deren Schriften steht, ja, der Al-Faruq wird die Schlüssel übernehmen. In deren Schriften steht genau ungefähr Übersetzung, freudig Urshalim, Al-Faruq wird kommen Also der, der die Wahrheit von der Lüge unterscheidet, wird kommen und dich von dem reinigen, was in dir ist. Das Wort von dem reinigen. Das heißt, sie geben deren Bücher selber zu, dass sie Abschaum sind. Dass sie Abschaum sind und man muss diese Stadt von diesem Abschaum reinigen. Und das steht in deren Büchern. Aber das ist ein Volk, der bekannt ist, dass die Wahrheit immer verdeckt bleibt. Die Wahrheit muss verdeckt bleiben, darf nicht ans Licht kommen, aber die Wahrheit wird kommen, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ula. Und das steht im Buch Tariq al-Tabari. Das ist ein Gelehrter, der Tafsir al-Quran aufgemacht hat. Umar radiallahu anhu stieg auf seinem Maultier und die Sonne strahlte auf seine Glatze. Er hat keine Imame, kein Qulumsuwa, nichts auf dem Kopf gehabt. Die Sonne, er wird genauso beschrieben, begleitet von einem Diener und machte sich auf den Al-Quds mit Würde einzunehmen. Mit Würde, mit Izzah. Ja, Diener, sagt Umar, komm, nimm die Schlüssel. Mit einem Bediensteten geht er nicht, subhanallah. Heute Armeen, Tayarat, Sawarich, Flugzeuge, was hat das gebracht? Die Umma liegt, A'udhu Billah, mitten im Matsch drin. Ja, weil wir keinen richtigen Iman haben. Weil wir nicht den Iman haben, was sie damals hatten. Denn Allah verlangt von uns eine bestimmte Menge von Iman, damit er uns rettet, damit er uns hilft, damit er uns verteidigt und unterstützt, subhanahu wa ta'ala, wie er Sahaba radiallahu anhum geholfen hat. Sagt, um die heilige Stadt Al-Quds mit Würde einzunehmen. Und so wurde Al-Quds von Umar übernommen. Und damit war die vierte Zeichen bewahrheitet. Al-Quds, also Al-Quds Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, die Stadt, diese heilige Stadt, wurde im Jahr 1098 von den Kreuzzügen erobert. Dann wurde sie von dem bekannten Helden im Islam, Salah ad-Din al-Ayyubi, befreit. Im Jahr 1187 wurde sie von dem König Al-Kamil an die Kreuzzügigen übergeben. Dann war sie vom König Al-Nasir Al-Ayyubi wieder eingenommen im Jahr 1239. Und wieder wurde sie an den Kreuzzügigen übergeben im Jahre 1243. Ein Jahr danach wurde sie wieder vom König As-Salih Ayyub zurückerobert. Im Jahr 1967, das ist ein bekanntes Jahr für die Muslimin, war sie von den Juden erobert. Im Jahr 1967 wurde sie von den Juden erobert. Dann wird die letzte Einnahme über die Hände von den letzten Kalifen stattfinden. Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, der letzte Khalifa, der noch kommen wird. Dessen Erscheinung nicht mehr weit ist. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Das war die vierte Zeichen, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ich habe versucht, alles in Zusammenfassung zu bringen, damit es nicht zu lang wird. Und diese Informationen genügen, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Zeichen Nummer 5. Die Vermehrung der Reichtümer. Zeichen des fünften Teils Nummer 5. Die Vermehrung der Reichtümer. Abu Huraira radiallahu an berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis sich die Reichtümer unter euch so vermehrt haben, dass ihr im Überfluss lebt und bis der Wohlhabende Sorge dafür trägt, ob jemand seine milde Gabe empfangen kann. Sogar bis er diese anbietet und derjenige, dem es angeboten wird, wird sagen, ich habe kein Verlangen danach. Überliefert von Bukhari, Hadith Nummer 1412. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis sich die Reichtümer unter euch so vermehrt haben, dass ihr im Überfluss lebt und bis der Wohlhabende Sorge dafür trägt, ob jemand seine milde Gabe empfangen kann. Sogar bis er diese anbietet und derjenige, dem es angeboten wird, wird sagen, ich habe kein Verlangen danach. Haritha ibn Wahab radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, spendet, denn es wird eine Zeit auf euch zukommen, in der Mensch mit seinen Spenden umhergeht und zu dessen Abgabe kein Empfänger empfindet. Also kein Empfänger findet. Man wird zu ihm sagen, wärst du gestern gekommen, hätte ich es von dir angenommen. Heute aber habe ich es nicht mehr nötig. Überliefert in Bukhari, in Sahih Bukhari, Hadith Nummer 1411. Ich wiederhole den Hadith. Haritha ibn Wahab, radiyallahu anhu, sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, spendet, denn es wird eine Zeit auf euch zukommen, in der der Mensch mit seinen Spenden umhergeht und zu dessen Abgabe keinen Empfänger findet. Man wird zu ihm sagen, wärst du gestern gekommen, hätte ich es von dir angenommen. Heute habe ich es, ist nicht mehr nötig. Abu Musa radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird bestimmt auf die Menschen eine Zeit kommen, in der der eine mit seiner Spende aus Gold umhergeht und keinen findet, der diese von ihm annimmt. Und der Mann wird gesehen, wie 40 Frauen ihm folgen, die Schutz bei ihm suchen, und zwar wegen der geringen Zahl der Männer und der Vielzahl der Frauen. Ich wiederhole den Hadith. Das ist ein Hadith Sahih in Sahih Bukhari, Hadith Nummer 1414. Abu Musa radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird bestimmt auf die Menschen eine Zeit kommen, in der der eine mit einer Spende aus Gold umhergeht und keinen findet, der diese von ihm annimmt. Und der Mann wird gesehen, wie 40 Frauen ihm folgen, die Schutz bei ihm suchen, und zwar wegen der geringen Zahl der Männer und der Vielzahl der Frauen. Manche gerade sagen, es kann ein großer Krieg der Grund sein, warum viele Männer sterben werden, und so wird der Zahl der Frauen sich vermehren, bis zu 40 pro ein Mann. Und es gibt andere Sachen, die ich jetzt nicht gern erwähne, wissenschaftliche Beweise, das werden wir ein anderes Mal erwähnen, inshallah, Rabbil Alamin. Die Prophezeiung hat sich in der islamischen Geschichte, insbesondere in der Zeit der Sahaba radiyallahu anhum, durch das, was sie erbeutet haben in den Schlachten gegen die Römer und die Perser, und in der Zeit der fünften Khalifen Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bewahrheitet. Durch den Segen seiner Gerechtigkeit in seiner Zeit bietet der Mann seine Spende an, aber keiner nahm sie an, weil Umar radiyallahu anhu, Umar ibn Abdul Aziz, die Menschen bereicherte, sodass keiner mehr es nötig hatte. Umar ibn Abdul Aziz war ein sehr gerechter Kalif. So subhanallah in seiner Zeit, dass die Wölfe haben auf die Schafe aufgepasst. Nicht mehr die Hunde, sondern Wölfe haben auf die Schafen aufgepasst, subhanallah. Bis ein Schafhirte einmal gesehen hat, wie ein Wolf den Schaf angegriffen hat, dann hat er gesagt, Umar ibn Abdul Aziz ist gestorben. Umar ibn Abdul Aziz ist gestorben. Ein gerechter Mann, ein gerechter Herrscher gewesen und ein gerechter Führer. Dies wird sich wiederholen in der Endzeit des diesseitigen Lebens, in der Zeit von Al-Mahdi und der Prophet Isa a.s., wenn die Erde ihre Schätze herausgibt. In der Zeit wird wieder die Gerechtigkeit herrschen und die Gerechtigkeit in Zeit von Al-Mahdi. Dieser Al-Mahdi, wenn er kommt, wird die Erde füllen mit Gerechtigkeit, wie sie mit Ungerechtigkeit, a'udhu billah, und Unterdrückung gefüllt war. Und viele sagen, dass Al-Mahdi kommen wird, wenn die Ummah zurückgekehrt ist zum Islam. In Hadith Rasulullah gefährdet, der letzte Teil von Hadith, er sagte, Al-Mahdi wird mitten in der Versuchung kommen, wie Sheikh Muhammad Hassan hat gesagt, kann sein, plötzlich am nächsten Tag im Fernsehen hörst du, ein Mann namens Muhammad ibn Abdullah ist in Hajj ausgekommen. Es kann passieren, plötzlich heute auf morgen. Von heute auf morgen kann es passieren, dass wir hören, Al-Mahdi ist da. Und es gibt viele Hadithe von Rasulullah, die sahih sind. Und ich habe gesagt, über Al-Mahdi werden wir inshallah ein ganzes Kapitel nehmen, inshallah mehrere Wochen, mit allen Hadith sahih, inshallah, über Al-Mahdi, bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Weil viele Menschen leider, sagen, es verwechseln Isa und Al-Mahdi. Manche sagen, das ist eine Person. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich wiederhole das, weil es aufgenommen wird für die, die es falsch gesagt haben. Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam, es ist ein Prophet. Und Al-Mahdi ist eine ganz andere Person. Das ist ein Khalifa, ein Kalif. Worüber Rasulullah sagt, sein Name ist gleich wie meine. Und der Name seines Vaters ist gleich wie meine. Das heißt, er heißt Muhammad ibn Abdullah. Und der andere heißt Isa ibn Maryam, Nabiullah. Das heißt, sie werden aber gleichzeitig erscheinen. Wenn Al-Mahdi erscheint, kurz danach erscheint Isa a.s. Und der gleichzeitig erscheint auch Dajjal. Das sind drei verschiedene Persönlichkeiten. Man darf die Sache hier nicht durcheinander bringen. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Und das sechste Zeichen ist der Krieg zwischen zwei muslimischen Gruppen. Krieg zwischen zwei muslimischen Gruppen. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde beginnt nicht, bevor zwischen zwei Gruppen, die denselben Ruf haben, ein großer Krieg anfängt. Ein Hadith sahih steht in Bukhari und überliefert von Imam Ahmad. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde beginnt nicht, bevor zwischen zwei Gruppen, die denselben Ruf haben, ein großer Krieg anfängt. Dieser Krieg fand bereits zwischen Ali radiallahu anh und Muawiya radiallahu anh statt. Dieser Krieg fand schon statt zwischen Ali radiallahu anh, der Vater Khalifa, und Muawiya radiallahu anh, Muawiya ibn Abi Sufyan. Zur Anfangszeit des Kalifats von Ali radiallahu anh, der Grund für diesen Krieg war, dass Muawiya radiallahu anh von Ali radiallahu anh verlangte, dass dieser die Mörder von Uthman ibn Affan tötete erst. Dann wollte Muawiya den Treueid leisten. Erst dann. Denn Muawiya war der Einzige, der das Recht hatte, dies zu verlangen, da er ein Verwandter von Uthman ibn Affan war, radiallahu anh. Ali radiallahu anh weigerte sich, dies zu tun, bevor Muawiya den Treueid ihm gegenüber aussprach. Ali radiallahu anh wollte, dass die Umma sich zuerst einigt und dann würden sie entscheiden, was mit dem Mörder von Uthman ibn Affan geschehen sollte. Da sie sich in dieser Punkt nicht einigen konnten, zog sich jeder zurück und bildete eine Armee. Jeder hat seine Armee gebildet. Diese beiden Armeen haben gekämpft zwischen Irak und Ascham, zwischen Irak und Syrien haben sie gekämpft. Nachdem dieser Krieg vorbei war, nach diesem Krieg widerte sich Muawiya radiallahu anh in Scham, hat sich zurückgezogen in Scham. Und Ali radiallahu anh lebte auf der arabischen Halbinsel, in Jazira. Nachdem Ali radiallahu anh gestorben war, ging sein Sohn, wer? Al-Hassan. Gleich sehen wir noch ein Wunder von Rasulullah sallallahu. Nachdem Ali radiallahu anh gestorben ist, ging sein Sohn Al-Hassan zu Muawiya radiallahu anh, um mit diesem ein Friedensabkommen zu schließen, der stattgefunden hat. Dabei verzichtete er auf sein Kalifat. Dies war der Grund für die Wiedervereinigung beider Gruppen. Deshalb nannte man dieses Jahr das Jahr der Vereinigung. Zwei muslimischen Gruppen haben sich wieder vereinigt. Und sie hatten einen Führer dann. Man nannte dieses Jahr das Jahr der Vereinigung. So bewahrheitete sich die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, alaihi salatu wasalam, dieser Sohn, er nannte den Hassan Sohn, alaihi salatu wasalam. Al-Hassan, das ist der Sohn von Sayyidina Ali, ist ein Führer. Allah wird ihn für die Versöhnung zwischen zwei muslimischen Gruppen einsetzen. Der andere war noch ein Baby. Er spielte noch vor Rasulullah. Sagt, dieser Junge wird ein Führer werden. Und er wird der Grund sein für die Versöhnung zwei muslimischen Gruppen. Und diese Versöhnung hat stattgefunden. Das ist ein Wunder von Rasulullah. Allah sagt im Koran, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah spricht nicht von seiner eigenen Begierde, sondern das sind Offenbarungen, die von Allah subhanahu wa ta'ala herabkommen. Jalla fi ul. Und das steht in Sahih Bukhari. Aber es gibt viele Muslime, die verfluchen Muawiya, a'udhu billah. Manche sind für Muawiya, manche sind für Sayyidina Ali. Die meisten Gelehrten sagen, dass Ali radiallahu anhu im Recht. Weil es ist richtig im Islam. Erst wir einigen uns über einen Führer. Und dieser Führer ist ein Amir. Und die Umma hat den Amir zu gehorchen. Dann der Rasulullah sagt, derjenige, der mein Amir gehorcht, den Amir gehorcht, es ist so, ob er mir gehorchen hat. Und derjenige, der mir gehorchen hat, es ist so, ob Allah gehorchen hat. Also einigen wir uns, wir beraten uns, dann entscheiden wir, was geschieht mit ihnen. Die meisten sagen, Ali war am Recht. Aber beide sind im Jannah. Man darf niemanden von den beiden verfluchen, al-Iyadu billah. Aber achten auf die Worte von Hassan al-Basri und Umar ibn Abdul Aziz, die deutlich gemacht haben, sagten, dies war eine Versuchung, Meinungsverschiedenheit, eine Versuchung, vor der Allah unsere Hände bewahrt hat. Wir waren nicht anwesend, Alhamdulillah, möge Allah uns für sowas bewahren. Er sagt, so müssen wir unsere Zunge davor auch hüten. Misch dich nicht ein. Das ist eine Sache, die schon geschehen ist. Das ist eine Umma, die schon vergangen ist. Und für deren Taten werden sie vor Allah zur Rechenschaft gezogen. Wir haben mit dieser Sache nichts zu tun. Also man darf nicht im Islam den verfluchen, a'udhu billah, wie viele das machen, und sagen, ja, das was Muawiya war falsch und der ist falsch und verflucht Sahaba. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist das Zeichen des jüngsten Tages. Das war der sechste Zeichen. Dann der letzte Zeichen, inshallah, am heutigen Tag, inshallah, ist Zeichen Nummer 7. Bi'idnillahi jalla fi'ula. Diese Zeichen, Abu Huraira radiallahu anhu, berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis ein Feuer aus dem Land des Hijaz, arabische Halbinsel, Al-Hijaz ist Al-Jazira, die arabische Halbinsel, herauskommt und die Kamelhälse in Basra beleuchtet. Also wieder den Hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis ein Feuer aus dem Land des Hijaz al-Jazira, die arabische Halbinsel, herauskommt und die Kamelhälse in Basra belöschen. Basra befand sich damals, wo ist Basra? In Irak. Manche Gelehrten haben mir gestellt, dass es befindet sich damals in Palästin, in Asch-Sham eigentlich. Asch-Sham ist Palästin, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien. Das ist Asch-Sham. Das ist eine Stadt, damals sagt, das gehört, das ist in Scham. Man hat nicht die Länder genau erwähnt. Man sagt aber, das wird in Basra, diese Stadt in Basra, die sich heute in Irak befindet, die Kamelhälse werden durch das Feuer, was in Hijaz, in arabischen Halbinseln ausbricht, die Hälse von Kamele dort beleuchten. Das ist ein Sahih Hadith. Sheikh al-Albani hat gesagt, das ist ein Sahih Hadith und überliefert von Ibn Majah wal-Hakim. Al-Qurtubi sagte, ein Gelehrter namens Al-Qurtubi sagte, das Feuer brach nach einem gewaltigen Erdbeben in Medina. In Medina, die Stadt des Propheten Muhammad. Also das Feuer brach nach einem gewaltigen Erdbeben in Medina aus. Dies geschah im Jahr 654 nach Hijra, nach der Auswanderung des Propheten Muhammad. In einem Mittwoch, in arabischen Monat nennt man Jumada. 654 nach Hijra ist diese Feuer ausgebrochen. An-Nawawi, rahimahullah, sagte, das Wissen über dieses Ereignis breitete sich unter den Gelehrten von Asch-Sham aus. Alle Gelehrten wussten davon. Das steht im Buch At-Tadhkira und Kitab Al-Fitan, Ibn Kathir. Das Feuer dauerte 3 Monate lang. Die Gelehrten sagen, das Feuer hat 3 Monate lang dauerte 3 Monate lang. Sagt, sie brachte Steine zum Schmelzen, aber verbrannte keine Bäume. Medina ist eine gesegnete Stadt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Dua für Medina und sagt, oh Allah, also das, was so ein Segen in Mekka herabgesandt hat, macht, dass dieser Segen doppelt so viel in Medina ist. Geht nach Medina, inshallah, und wenn ihr seht, es regnet sehr wenig. Aber die Früchte, die sie haben, die träumen davon. Die Früchte, die sie da haben, die träumen davon. Ein Dattel manchmal ist so groß. Wallahi, so groß. So viele Sorten von Datteln, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Dann denkst du manchmal, du hast ein Stück Fleisch im Mund. Süß, mashallah. Segen von Dua des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Feuer dauerte 3 Monate. Sie brachte Steine zum Schmelzen, aber verbrannte keine Bäume. Al-Imad ibn Kathir, rahimahullah, sagte, ich wurde von Al-Qadri Sadruddin al-Hanafi benachrichtigt, der von seinem Vater benachrichtigt wurde, dass die Araber gesehen hatten, dass die Hälse ihren Kamele von Feuer beleuchtet wurden. Das war Zeichen Nummer 7. Das sind die Zeichen, die geschehen sind in der Zeit des Propheten Muhammad s.a.w., Zeichen von Sahaba und Zeit von Tabi'in. Und es werden noch viele andere Zeichen erwähnt, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Es gibt viele andere Zeichen, die nach dem Tod von Rasulullah gekommen sind. Und nach der Sahaba radiyallahu anhum. Und nach Tabi'in bis zu unserer Zeit. Es gibt Zeichen, die wir heute jeden Tag erleben. Die wir jeden Tag sehen. Sogar zu Hause. Zeichen, die wir zu Hause haben. Die wir mit eigenen Augen jeden Tag anschauen. Wir sind zu Hause. Bei der Arbeit. Egal, wenn du in der Stadt rumgehst, da sind so viele Zeichen, vor die du gar nicht erkennst. Aber bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, ich hoffe, dass Allah jalla fi'ula mir und euch die Zeit gibt, dass wir uns nochmal hier treffen, bi'idhnillahi jalla fi'ula, um die weiteren Zeichen zu erwähnen. Und es wird noch ein Zeichen fehlen, bi'idhnillahi, in diesen 7. Es werde noch eins dazu fügen. Ich habe nach diesem Hadith gesucht, damit ich nichts Falsches überliefere, inshallah, oder sage. Ein Hadith über die Pest, die ausgebrochen ist damals in Zeit von Sahaba radiallahu anhum. Und darüber gibt es ein Sahih-Hadith von Rasulullah sallam. Und darüber werden wir nächste Woche reden. Und ich werde versuchen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, 10 oder 15 Zeichen mitzubringen, bi'idhnillah, damit wir unsere Wissen vermehren, inshallah. Und damit, inshallah, sagt man das, uns vorbereiten für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit vielleicht durch solche Sitzungen, inshallah. Und wir bekommen dadurch diese kurze Lebensabend. Ja, und dass wir die Dunya nicht mehr als ewig sehen, wenigstens. Die Dunya hat ein Ende, die ganze Welt hat ein Ende. Und wir haben irgendwann ein Ende. Aber wir hoffen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ein gutes Ende haben werden und einen guten Abgang. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.